2015 griffen Dutzende amerikanische Medien dieselbe Story auf.
What does it take to amass Mr. Reed's $8 million fortune?
Ronald Reed, a janitor who ended up as a millionaire.
What a legacy he's gonna have.
Ronald Reed, ein Mann, der sein Leben lang an einer Tankstelle und als Hausmeister gearbeitet hatte, verstarb mit einem Vermögen von mehr als 8 Millionen Dollar. Er hatte nicht geerbt, er hatte keine Lotterie gewonnen, er hatte schlicht sein Leben lang investiert. Rückblickend, in Anführungsstrichen, gerade mal 300 Euro pro Monat. Niemand hatte etwas über seinen Reichtum gewusst. Die Frage, die sich daraus in den Medien entspann:
Look, people could do this again today, right? Or is it a whole different world?
Übersetzt, geht das heute auch noch? Einfach anlegen, warten und reich werden? Wir werden es heute herausfinden. Dafür schauen wir auch auf das Anlegeverhalten der Deutschen und woran es liegt, dass es solche News Stories hierzulande deutlich seltener gibt. Los geht's.
Themen im tiefen Rausch. The Economy, der Podcast, der Wirtschaft hörbar macht.
Bei mir im Studio sind dafür heute zwei Gäste, beides Investmentprofis mit über 25 Jahren Erfahrung. Einmal Vanjo Walter, Geschäftsführer beim Online-Broker RoboMarkets Deutschland, und Dirk Schaper. Er ist Teil der Geschäftsführung, ebenfalls bei RoboMarkets Deutschland. Zeit loszulegen, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Dirk, wir haben gerade die Geschichte gehört. Wie siehst du das? Kann wirklich jeder reich werden, wenn er eben vor allem lang genug investiert? Oder wo liegen deiner Meinung nach versteckte Hürden?
Durch langfristiges Anlegen auf jeden Fall. Wenn man natürlich auch die Inflation betrachtet, wird es immer weniger, Millionär zu werden. Man sagt ja so generell, so zwischen 8% und 10% des netto verfügbaren Einkommens sollte man vielleicht investieren. In Eigenkapitalstrukturen oder wie auch immer, in verschiedene Assetklassen aufteilen auf jeden Fall. Diversifizierung spielt da eine große Rolle. Um deine Frage ganz klar zu beantworten, möglich ist es auf jeden Fall. Aber man sollte, wie gesagt, sich auch ein bisschen auskennen. Wenn man das nicht tut, entweder andere Leute fragen oder sich das vielleicht anlesen, das Wissen.
Okay, also das ist unser positiver Startpunkt. Den nehmen wir mal mit. Es ist noch möglich. Und jetzt gucken wir uns an, ja, wie denn ganz genau? Vanjo, Dirk hat gerade schon verschiedene Sachen erwähnt. Assetklassen zum Beispiel, Risikostreuung, Diversifikation. Wie baue ich mir ein Portfolio auf, wenn ich eben wirklich sage, okay, das ist mein Ziel. Ich möchte mit 65, 67, möchte ich eventuell Millionär sein.
Grundsätzlich gilt ja, dass eine höhere Chance beim Investment auch mit höherem Risiko verbunden ist. Also muss man sich fragen, wie kann man dieses Risiko reduzieren? Das funktioniert normalerweise über drei Möglichkeiten. Die erste ist, lange investieren. Langfristige Investments glätten die Schwankungen der Märkte. Das zweite, eine große Streuung, und da sind wir bei der Diversifizierung. Nicht in Einzelaktien anlegen, sondern vielleicht in einen Aktienfonds. Diejenigen, die sich nicht wohlfühlen bei der Aktienanlage, könnten über andere sogenannte Assetklassen oder Vermögensklassen streuen, eben Anleihen bis hin zu Geldmarktanlagen. Und das dritte ist der sogenannte Cost-Average-Effekt. Nicht alles auf einmal investieren, sondern in gleichbleibenden Raten etwa Sparpläne. Damit kauft man sich so einen Durchschnittskurs ein, mit dem man langfristig an den Kapitalmärkten teilnimmt.
Langes Investieren glättet die Schwankungen der Märkte, das hat Vanjo gerade gesagt. Das hört man ja immer wieder. Langes Anlegen über Jahrzehnte ist der Schlüssel, und das aus gutem Grund. Wir wagen einmal einen Blick zurück auf turbulente Börsenjahrzehnte.
Nehmen wir für unser Beispiel den Kurs des MSCI World, ein Aktienindex, der die Wertentwicklung von 1500 Unternehmen aus Industrieländern weltweit abbildet. Er gilt als am häufigsten verwendeter Indiz weltweit. Erstmals auferlegt wurde er 1969. Damals startete er mit einem Basiswert von 100 Punkten. Am Anfang ruckelte es ein wenig, speziell während der Ölkrise in den 70er Jahren. Wer ihn zu Beginn gekauft hatte und ihn nach nur 5 Jahren, Ende 1974, verkaufte, machte einen Minus von über 20%. Wer diese Krise jedoch aussaß und die Anteile insgesamt 10 Jahre hielt, machte bereits ein Plus von 30%. 20 Jahre nach seiner Auflage hatte sich der Anfangskurs sogar mehr als verfünffacht. Auf den Zeitraum kommt es also an, auch später in der Geschichte. Denn ein schlechtes Geschäft machte, zumindest im ersten Moment, wer den Index 2007 kaufte. Der Schlusskurs in dem Jahr lag bei rund 1600 Punkten. Im Jahr darauf waren es nur noch 920. Finanz- und Immobilienkrise sei Dank. Sie hatten den Wert fast halbiert. Doch wer heute auf den Indiz schaut, rund 17 Jahre später, entdeckt Kurse über 3600 oder 3700 Punkte. Da haben selbst die Kunden aus 2007 ein dickes Plus auf dem Konto. Turbulenzen wird es also immer geben. Ein langer Anlagehorizont hat diese bisher jedoch immer geglättet.
Vanjo, jetzt gibt es ja immer dieses Saying, die erste Million ist die schwerste, danach wird sie einfacher. Sagen wir mal in dem Fall, weil wir nicht ganz so hoch fliegen möchten, die ersten 100.000 sind die schwersten, danach wird es einfacher. Dann ist oft vom Zinseszins die Rede. Jetzt haben wir aber auch gerade gehört, Cost-Leverage-Effekt und so weiter. Kannst du mir einmal erklären, wann greift dieser Zinseszins, was darf man sich darunter vorstellen und wird der überschätzt?
Nein, der Zinseszinseffekt existiert und er wirkt vor allen Dingen langfristig. Der Zinseszinseffekt sagt ja nichts anderes, als dass Erträge wieder angelegt werden und damit natürlich an den Steigerungen des Kapitalmarkts entweder über Zinsen oder über Kursgewinne teilhaben können. Nehmen wir ein Beispiel, ein Anfangskapital von 10.000 Euro entwickelt sich bei nur 4% innerhalb von 30 Jahren immerhin auf 32.000 Euro. Das ist so ein durchschnittlicher Zinssatz etwa, den man annehmen könnte. Im Aktienmarkt geht das natürlich auch. Wenn man Dividenden, also die Ausschüttungen der Unternehmen, wieder anlegt, hat man auch diesen Zinseszinseffekt. Und der DAX zum Beispiel hat sich in den vergangenen Jahren mit durchschnittlich 7% pro Jahr entwickelt. Da wären aus 10.000 Euro etwa 76.000 geworden. Also man sieht schon, auf gut Deutsch gesagt, da ist Musik drin und dieser Zinseszinseffekt wirkt.
Dirk, jetzt haben wir gerade verschiedene Beispielrechnungen gehört. Wir sind einmal von 4% ausgegangen, einmal von 7%. Jetzt hört man das öfter mal, dass irgendwie die Leute sagen, ja, wenn ihr einen Durchschnittszins annimmt und dann wabert viel durch den Raum von 5 bis 7. Wie kommen diese Zahlen zustande und mit deinem Blick als Profi, wie verlässlich sind die?
Ich glaube, auf die lange Sicht, über die wir gerade sprechen, ist das ein relativ verlässlicher Faktor. Zum einen, wenn wir die Eigenkapitalseite sehen, das heißt sprich Aktienkultur, wer investiert in Aktien, welche Dividenden werden ausgeschüttet, kann man über einen langen Zeitraum sehen. Das befindet sich zwischen 5% und 7% die Performance, natürlich nicht auf Einzelaktien, aber auf den Index berücksichtigt. Ja, auf der Anleiheseite sprechen wir über Zinsen, vielleicht das jüngste Beispiel von Nullzinsen. Wir hatten aber auch Zeiten, wo wir 10-11% Zinsen hatten, das sieht man schon. Der Mittelwert liegt auch irgendwo bei 5-6% und insofern ist das, wenn man diese langfristige Anlage in den Fokus schiebt, auf jeden Fall ein erreichbarer Faktor.
Und wie werden die errechnet? Guckt man sich dann immer die letzten 10 Jahre an, die letzten 20, die letzten 30? Was ist da so aussagekräftig?
Aus meiner Sicht oder aus meiner Erfahrung würde ich schon sagen, dass das ein Zeitraum zwischen 20 und 30 Jahren ist. Auf 10 Jahre sind allein die Zinszyklen relativ kurz. Das heißt, ich habe entweder dann fallende Zinsen oder steigende Zinsen. Insofern würde ich hier auf einen Zeitraum zwischen 20 und 30 Jahren eher sehen. Aber wenn wir über langfristiges Investieren sprechen und auch über Altersabsicherung, ist das, glaube ich, ein durchaus gangbarer Weg, dann so zu investieren.
Vanjo, jetzt hört sich das ja erstmal alles relativ logisch an. Man kann das berechnen, man hat die Zahlen, die Märkte lügen natürlich rückblickend dann auch nicht. Trotz allem ist es ja immer ein Unterschied zwischen Wissen und Fühlen sozusagen, die emotionale Seite des Ganzen. Was sind aus deiner Erfahrung die emotionalen Fallen beim Anlegen und wie kann ich die aushebeln im Zweifelsfall?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der Börsenprofi Warren Buffett hat gesagt, der größte Feind eines erfolgreichen Investors ist nicht die Volatilität, also die Schwankungsbreite, sondern die Emotion. Und wenn man sich mal anschaut, in verschiedenen Marktphasen, in Finanzkrisen beispielsweise, wenn die Märkte richtig schwanken, haben Anleger oft Panik. Und mittlerweile gibt es einen Zweig der Finanzwissenschaft, der sich genau damit beschäftigt. Das ist die sogenannte Behavioral Finance. Und dort wird untersucht, wie sich emotionale Einflüsse auf das Anlageverhalten der Investoren auswirkt. Ein interessantes Beispiel ist die sogenannte Verlustaversion. Man hat also herausgefunden, dass der Schmerz bei Kursverlusten doppelt so stark wahrgenommen wird wie die Freude bei Kursgewinnen. Und das kann natürlich bei schwankenden Märkten sehr schnell zu irrationalen Handlungen der Anleger führen. Deshalb ist es für uns sehr, sehr wichtig, dass Anleger aufgeklärt werden. Wir selbst bieten eine Reihe von Webinaren an und auch viele Marktinformationen, weil wir möchten, dass Anleger auch wissen, wie sie mit der Schwankung umgehen können und wie sie letztendlich Ruhe bewahren und keine Panikreaktionen verursachen.
Dirk, jetzt haben wir schon öfter darüber gesprochen, dass du auch gesagt hast, ja, wir sprechen da schon über Jahrzehnte. Ist das immer die beste Strategie, also halten über Jahrzehnte? Oder gibt es auch Risiken, die man sich vielleicht trotzdem anschauen sollte und über die nicht so viel gesprochen wird?
Auf jeden Fall, das ist das, was ich vorhin zusammengefasst habe, dass man sich das Wissen aneignen sollte, aber auch mit offenen Augen und Ohren durch die Welt gehen sollte, denn der maßgebliche Strukturwandel, der sich allein in den letzten 30 Jahren von der Industrialisierung zur Digitalisierung vollzogen hat, zeigt natürlich schon, dass sich hier auch die Unternehmen maßgeblich verändert haben und vielleicht nicht mehr das gleiche Investment, was man vor 30 Jahren in Unternehmen aus dem Maschinenbau oder anderen Bereichen investiert hat, wird heute eben in Digitalisierung und neue Branchen investiert. Und ich denke, da ist es auch wichtig, dass man auch zwischendrin mal die Branchen wechselt, auch dass man sieht, wenn einzelne Werte zu stark gewichtet sind im eigenen Portfolio, dass man eben dann auch mal Sachen verkauft und vielleicht wieder neue Werte hinzufügt. Also insofern sollte man da auf jeden Fall drauf achten, ja.
Jetzt nehmen wir mal an, Vanjo, das hat alles geklappt, ja. Ich habe mich am besten in jüngeren Jahren dazu entschieden, anzulegen. Ich habe es liegen lassen, ich habe es vielleicht mal zwischendurch ein bisschen umgeschichtet. Aber dann stehe ich da am Ende, bin vielleicht in der Rente und sage, so, und was mache ich jetzt? Was würdest du empfehlen?
Na gut, die finanzielle Sicherheit im Alter ist ja eigentlich das Ziel der langfristigen Investition. Und neben der Ansparphase gibt es eben auch eine Entnahmephase. Hier hat man früher gerne die sogenannte 4%-Regel ins Spiel gebracht. Das bedeutet, dass bei einem ausgewogenen Portfolio, also aus Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, jährlich 4% des gesamten Guthabens entnommen werden können, mit einem gewissen Inflationsausgleich noch dazu. Und das reicht dann für etwa 30 Jahre. Das war immer so eine Faustformel, die auch größtenteils funktioniert hat. Es gibt mittlerweile Kritik daran, weil man sagt, naja, die Steuern ändern sich, Kosten werden nicht hundertprozentig mit eingerechnet. Deshalb gibt es auch präzisere Konzepte, etwa die Änderung der Einnahmenreihenfolge, wo man sagt, gut, wir nehmen aus einem diversifizierten Portfolio erstmal den Teil heraus, der risikolos ist, damit der Rest vollständig am Kapitalmarkt teilnehmen kann. Das sind alles Konzepte, die für die Auszahlungsphase gelten und generell ist es einfach wichtig, um wirklich im Alter eine regelmäßige Auszahlung erreichen zu können oder Sicherheit erreichen zu können, frühzeitige Planung einer langfristigen Investition und dann auch Optimierung der Auszahlungen.
Und dann läuft das hoffentlich alles so glatt, dass man auch im Alter tipptopp von den Früchten leben kann, die man in jungen Jahren sozusagen gesät hat. Vielen lieben Dank euch beiden für die super spannenden Einblicke und Ihnen, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. Wir haben in den nächsten Wochen einige Podcasts zum Thema Finanzen, finanzielle Bildung. Wie mache ich das überhaupt alles richtig? Und wir freuen uns, wenn Sie einschalten.
Here Economy, der Themenpodcast der Solutions bei Handelsblatt. Überall, wo es Podcasts gibt.